Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung von LTA Reiseschutz.
Hallo ihr Lieben, heute wartet eine Special-Folge auf euch. Ich habe mich mit Thomas Rahn in einem Café in Bielefeld getroffen, denn der hat was richtig Spannendes zu berichten. Er hat nämlich 54 Länder in 6 Jahren mit einem Oldtimer bereist. Und ja, was er da alles so erlebt hat, das erzählt er euch am besten selbst.
Hallo, grüß dich.
Schön, dass du da bist. Ja, stell dich doch unseren Hörern einmal kurz vor, wenn du magst.
Also, ich bin Thomas und wir sitzen hier gerade in einem sehr gemütlichen Café im Zentrum von Bielefeld und ich nehme an, dass wir uns heute hier getroffen haben, weil ja, ich zusammen mit Sabine Hoppe unter anderem ein mittlerweile recht bekanntes Buch geschrieben habe über diese Reise, weil ich auch unterwegs bin mit Vorträgen über diese Reise und sehr, sehr gerne vom Reisen erzähle und ja, wir haben uns in ein altes Auto gesetzt, sind losgefahren, wollten mal sehen, was da so alles auf uns zukommt. Und wir wussten zum Glück nicht, wie lange wir unterwegs sein werden, weil wir wären wahrscheinlich nie aufgebrochen auf diese Reise, wenn wir gewusst hätten, dass wir letztlich 6 Jahre unterwegs sein werden.
Ja, 6 Jahre ist ordentlich. Ja, und du berichtest nicht nur gerne, sondern auch gut von deinen Reisen. Ich war ja bei deiner wunderbaren Live-Fotoreportage hier in der Komödie in Bielefeld. Mhm. Und deswegen weiß ich schon ein bisschen mehr von den Hintergründen. Aber wir holen euch natürlich ab. Und genau, verrate unseren Hörern doch mal, wie ihr auf die Idee gekommen seid, überhaupt loszustarten. Mhm. Weil 6 Jahre, 54 Länder ist jetzt echt schon ein riesenfettes Programm. Also es gibt ja so Caravan, Menschen, die jetzt mal irgendwie vielleicht ein Jahr rumtraveln oder 3 Monate, aber 6 Jahre, Hut ab.
Mhm. Ja, mhm. Also es ist passiert, würde ich sagen. Wir hatten nicht vor, 6 Jahre unterwegs zu sein. Die Idee zu dieser Reise liegt sehr, sehr weit zurück. Ich habe mir als Kind irgendwann mal in den Kopf gesetzt, ich war so 6 Jahre alt, bin gerade in die Schule gekommen und hatte mir in den Kopf gesetzt, ich möchte mal mit einem Auto um die Welt fahren. Und das war natürlich erstmal ein Kindheitstraum. Ich denke, Träume sind erstmal dazu da, sie zu träumen. Aber manche Träume, die halten sich länger und aus manchen Träumen wird auch Wirklichkeit. Und so bin ich dann, ja, rund 20 Jahre später gemeinsam mit Sabine losgezogen. Auch sie hatte Lust, die Welt besser kennenzulernen. Und wir haben angefangen, diese Idee Wirklichkeit werden zu lassen.
Ja, sehr cool. Und ich meine, man muss ja erstmal jemanden finden, der auch 6 Jahre mit einem um die Welt
reist. Das wussten wir ja in dem Moment zum Glück noch nicht.
Ihr habt euch an der Uni kennengelernt? Oder
nein, noch in der Schule schon.
Ach, wie
also
schön.
Wir kannten uns aus der Schulzeit schon und ja. Sind auch seit der Schulzeit schon zusammen und kannten uns.
Wow. Daher. Wie lange seid ihr denn jetzt schon insgesamt zusammen?
Lass mal überlegen. es sind 22 Jahre mittlerweile.
Krass, richtig cool. Ja, und ja, dann war bestimmt diese 6 Jahre eine besonders intensive Zeit nochmal, weil ich meine zusammen sein, aber 6 Jahre zusammen in so einem Mobil verbringen, ne, in so einem Van, stelle ich mir nochmal echt hart vor. Also, aber ihr seid vorher auch schon zusammen gereist, ne? Durch Indien?
Ja, wir haben mal die Rucksäcke auf den Rücken geschnallt, sind durch Europa gereist, mit Interrail damals durch Skandinavien, dann sind wir mal nach Indien, haben Indien einmal mit dem Zug umrundet.
Cool.
Und waren 2007 in Neuseeland. Ich habe gesehen, du hast ja auch ein Notizbuch aus Neuseeland, hatten gerade drüber gesprochen, du warst auch dort.
Genau.
Wir haben uns auch mal eine Zeit genommen, Neuseeland zu erkunden, hatten uns da so einen kleinen Bus gekauft.
Ach, da ging es schon los.
Ja, Matratze hinten rein und wir haben eigentlich gemerkt, in Neuseeland, das war so ein Punkt, wo wir gemerkt haben, ja, das macht uns wirklich beiden total Spaß, unterwegs zu sein mit den eigenen 4 Rädern, auf eigene Faust, auf eigenen Wegen dieses Land zu erkunden und kennenzulernen. Und da haben wir gemerkt, ja, wir wollen weiter und wir haben beide richtig Lust darauf.
Würdest du dann wahrscheinlich Paaren auch empfehlen, vorab nochmal so eine kleine Reise zu machen, bevor man sowas startet? Oder würdest du ins kalte Wasser springen?
Ach, ich glaube, bei jedem ist es da ein bisschen anders. Wir haben viele Reisende getroffen, die haben gesagt, sie sind zu zweit losgefahren. Jetzt sind sie auch noch zu zweit unterwegs, aber mit anderen Partnern.
So kann es gehen.
Ja, das kann passieren. Ja. Aber uns ging es ganz gut. Es ist einfach was Wunderschönes auch, zu zweit unterwegs zu sein und 24 Stunden am Tag zusammen zu sein, zusammen zu erleben und viele Dinge zusammen kennenzulernen.
Das ist auch ein Luxus eigentlich, ne? In einer gewissen Form, so für eine Partnerschaft. Also klar, das ist ja auch was, wo ihr euer Leben lang noch drüber sprechen könnt. Also Erfahrungen, die ihr auch gemeinsam teilen könnt, ne? So ganz intensive Erfahrungen. Und wie habt ihr euch vorbereitet? Wird viele interessieren.
Gar nicht, zum Glück.
Sehr gut.
Also fast gar nicht. Ich sag mal, wir haben zuvor haben wir schon geschaut, wo wollen wir denn langfahren, aber letztlich wussten wir, wir wollen losfahren und wenn es irgendwie geht, einmal um die Erde. Und wir haben gesagt, naja, wir fahren mal Richtung Osten los und wenn wir Glück haben, kommen wir von Westen wieder heim.
Okay.
Und dann war schon mal klar, okay, jetzt geht es erstmal nach Asien rein. Wir wussten, wo geht es in den Kontinent rein, wo geht es aus den Kontinenten wieder raus. Und
immerhin.
In etwa hat dann auch alles nicht geklappt. Und wir haben uns einen wunderschönen Zeitplan gemacht, wann man genau wo ist und wann die beste Reisezeit ist. Du kennst diese Tabellen der einzelnen Länder, die haben wir zusammengestellt, haben den perfekten Plan erarbeitet und haben gesagt, okay, Abfahrt im August Richtung Osten, das ist perfekt, dann kommen wir richtig gut durch. Und wir wussten, wir werden immer zur richtigen Zeit.
Immer wenn es warm ist, ne?
Wenn's gut, es gibt einfach Zeiten, da sollte man nicht dort sein, zur Regenzeit, wenn es zu warm oder zu kalt oder zu heiß ist in den Wüsten. Das war der perfekte Plan, wir sind zu spät losgekommen und wir waren immer zur falschen Zeit am falschen Ort.
Ja, das habe ich gestern schon ein bisschen mitbekommen, aber gerade das hat es irgendwie spannend gemacht, oder?
Es sind einfach schöne Erfahrungen gewesen, auch einmal mal Thailand in der Regenzeit, Bangkok in der Regenzeit ist wunderschön.
Mhm.
Weniger schön ist es dann in Kambodscha zur heißesten Jahreszeit zu sein, da haben wir ganz schön gelitten. Aber eigentlich,
also ich
für
auch
mich persönlich ist ganz, ganz egal, wann ich wo bin, weil jede Jahreszeit, auch hier in Deutschland, jeder weiß, jede Jahreszeit hat so ihren Reiz und so
richtig.
Ist es natürlich an vielen Teilen.
Also ich bin ja auch großer Fan von der Nebensaison, also gerade an Orten, wo es vielleicht sonst voller ist. Ne? Also Nordthailand habe ich auch schon mal zur Regenzeit gemacht und ich finde, das hat seinen ganz eigenen Charme. Ne? Also gut, es darf nicht den ganzen Tag regnen, aber es tut es ja meistens auch nicht.
Aber wenn dann der Monsun über die Wälder zieht und dann der Himmel die Schleusen öffnet und wirklich eimerweise das Wasser runterkommt und dann ist aber auch wieder vorbei.
Richtig.
Dieser Dunst steht
sind,
in der
also
Luft.
Also wahnsinnige Naturschauspiele, die man jetzt sonst vielleicht nicht mitbekommen würde. Ne? Und was sich viele fragen werden, ist ja auch, wie kann man sich 6 Jahre finanzieren? Habt ihr vor Ort auch gearbeitet oder habt ihr vor Ort habt ihr vorher gespart oder habt ihr einfach ganz wenig Geld ausgegeben?
Also ich glaube, wie man so eine Reise finanziert, findet jeder so seinen eigenen Weg. Und wir haben Menschen getroffen, die brauchen sehr, sehr viel Geld auf Reisen. Wir haben manche Rucksackreisende getroffen. In Kambodscha haben wir einen aus Russland getroffen, der hat gesagt, er braucht am Tag $2 zum Reisen.
Ja, und in manchen Ländern kommt man damit auch ganz gut hin.
Geld, Geld ist zum Geld macht Reisen bequemer, auf jeden Fall.
Ja.
Aber das eigentlich Entscheidende fürs Reisen ist nicht das Geld, sondern es ist die Zeit, die man sich dafür nimmt.
Ja, die man sich selbst schenkt quasi. Ja. Und also ihr habt zwischendurch dann jetzt nicht gearbeitet, ihr wart unterwegs.
Ja, wir hatten vorher gespart. Ich hatte ja schon gesagt, ich habe als Kind schon diese Idee gehabt und habe von Kind an schon angefangen, eben das Geld zur Seite zu legen.
Es gab ein richtiges Reisesparschwein auch.
Ja, es gab so eine kleine orange Dose von der Sparkasse, die hatte unten so einen schwarzen Deckel drauf und so einen Schlüssel, da konnte man das aufmachen. Ja, kennst du? Hattest
du
auch?
Ja, klar. Damit ist man ja manchmal zum Weltspartag hingegangen.
Ganz genau. Und wenn man mich dann bei der Bank dann am Weltspartag gefragt hat, hey Thomas, guck mal, hier ist dein Konto und hier ist die Dose und für was sparst du denn? Dann habe ich gesagt, ja, ich spare, weil ich fahre mal mit dem Auto um die Welt.
Oh, voll cool, dass du es gemacht hast. Wie alt bist du jetzt?
Ich bin, warte, lass überlegen, 39.
Ja, sehr gut. Also ich meine, du hast jetzt auch nicht gewartet, bis es zu spät ist. Ne? Ich meine, es gibt ja viele Leute, die haben so einen Traum von der Weltreise und irgendwie klappt es dann nachher nicht mehr. Du hast dir gesagt, ich ziehe es jetzt durch.
Ja, mir war es wichtig genug, reisen zu gehen und zum Glück auch Sabine, weil natürlich, wenn nur einer von beiden losziehen will und der andere sagt, ach nee, du, mir gefällt es zu Hause eigentlich besser, ich möchte nicht reisen gehen, dann wird es schwierig.
Ja.
Und wir hatten das Glück, dass wir beide einfach so großes Interesse daran hatten, die Welt kennenzulernen und dann zusammen losgezogen sind.
Ja, erzähl uns doch von Paula ein bisschen.
Ah, Paula. Ja, Paula ist so ein bisschen die Dritte im Bunde. Paula ist eine ältere Dame, Baujahr 1977.
Wow.
Und Paula ist früher beim Bundesgrenzschutz gefahren, hat die Grenzen beschützt.
Und jetzt hat sie die Grenzen durchfahren, ne?
Ja, ihre Aufgabe hat sich so ein bisschen gewandelt. Und ich glaube, das Überwinden von Grenzen macht ihr mehr Spaß. Das ist ein alter LKW, rund, ja, gut 7,5 Tonnen schwer.
Wow.
Langsam, laut.
Aber sehr schön, finde ich. Sehr
schick. Du hast die Bilder von innen gesehen.
Ja,
ja.
Aber auch von außen. Also ich mag sie, ja.
Ja.
Seit wann ist sie in euer Leben getreten?
2007, nachdem wir von Neuseeland zurückgekommen sind, haben wir Paula gefunden. Eine Anzeige im Internet, die stand auf einem Hinterhof in einem Garten nördlich von Berlin. Und kommt mir manchmal so ein bisschen vor, als wäre sie im Dornröschenschlaf gewesen und hat eigentlich nur darauf gewartet, dass jemand vorbeikommt und sie mitnimmt und auf die große Reise führt.
Cool. Und die Wohnfläche von Paula beträgt gerade mal 11 Quadratmeter. Mhm. Ist es da als Paar auch mal zu eng geworden? Mhm. Oder seid ihr so cool miteinander, dass das alles...
Also ich finde, 11 Quadratmeter ist sehr groß. Also ich meine, wir haben ein Wohnzimmer, wir haben ein Gästezimmer, wir haben ein Arbeitszimmer, wir haben eine Küche. Gut, ist alles das Gleiche. Ja. Aber insgesamt, nee, tatsächlich Spaß beiseite. 11 Quadratmeter ist sehr, sehr groß zu wohnen. Wir sind gut ausgekommen, hatten sogar zum Teil das Gefühl, Paula ist fast zu groß für uns. Wir haben ja auf jeden Fall einen großen Garten.
Voll gut. Und das stimmt. Ja, nur es waren ja teilweise auch so Minusgrade, aber ihr habt euch ja selbst bei Minusgraden nach draußen gesetzt mit passendem Equipment dann,
ja,
ne?
Ja, das schon. Wir haben auch so einen kleinen Holzofen drin.
Da das finde ich richtig gemütlich.
Konnten wir einheizen, der macht es richtig gemütlich. Und das Einzige ist, ich kann nicht ganz aufrecht im Auto drin stehen. Das heißt, ich muss so ein bisschen den Kopf einziehen.
Wie groß bist du?
1,86.
Ja, okay.
Und Paula ist so ungefähr so 1,80 hoch innen. Ja. In der Dachluke kann ich zumindest stehen.
Und hast du irgendwie Tipps für Paare, wenn es denen mal irgendwie zu eng werden
sollte? Oder solltest du lieber Sabine fragen?
Okay, gut, die ist halt nicht hier. Die muss an der Schule unterrichten. Ne?
Ja,
genau. Ich habe mich noch gefragt, also wenn man so ein altes Auto mitten ins Nirgendwo fährt, ich meine, ihr wart ja auch in der Mongolei unterwegs, da gab es ja teilweise nicht mal Straßen richtige, ne? Was macht man, wenn das irgendwie streikt? Weil ich meine, die Jüngste ist Paula ja nicht mehr. Das hätte mir, wenn das mal irgendwie ein komisches Geräusch gemacht hätte oder so, hätte mich das ein bisschen beunruhigt.
Ja, wir hatten das Glück, dass wir beide keine Ahnung von Autos hatten. Also wir haben noch nie an so einem Auto rumgebastelt oder geschraubt, wir haben noch nie einen Motor oder eine Bremse zerlegt. Was wir gemacht haben, ist, bevor wir losgefahren sind, haben wir gesagt, komm, wir wollen einmal ein Rad gewechselt haben, dass wir auf alles vorbereitet sind.
Sehr gut.
Das haben wir gemacht. Und dann ging es los und wir wussten zum Glück nicht, was an so einem Auto alles wartungsbedürftig ist, an dem rund 40 Jahre alten LKW.
TÜV hatte es aber noch, oder?
Als wir losgefahren sind, ja.
Ja, danach nicht mehr.
Ja, und es war sehr, sehr viel zu tun. Wir hätten auch nicht damit gerechnet. Wir haben zweimal den Motor zerlegt. Wir haben letztlich nach diesen, oder während dieser 6 Jahre hatten wir jedes Teil mal in der Hand und standen zum Teil auch im Nirgendwo, im Kaoko-Feld in Namibia, wo wir wussten, hier ist weit und breit kein Mensch. Es wird auch tagelang hier kein Auto vorbeikommen. Und dann klappert was oder das Radlager tut es nicht mehr. Das bedeutet, man muss gucken, dass man irgendwie weiterkommt, weil eine Alternative gibt es nicht. Und Werkzeug hatten wir dabei.
Ah, okay.
Und wir wussten...
Habt ihr dann irgendwie YouTube um Rat gefragt, irgendwie so Schraubervideos angeguckt? Oder?
Nein, was wir dabei hatten, war ein alter Ordner mit so sehr verblichenen, ausgeblichenen Blättern aus den 70er Jahren, ein Werkstatthandbuch für Paula. Und wenn was kaputt war, dann hieß es, okay, es geht erst weiter, wenn es wieder funktioniert. Und dann hat man sich da durchgeblättert und dann erstmal die 4 Schrauben hier lösen und dann schauen, was drin ist. Und tatsächlich konnten wir sehr, sehr viel wieder selber reparieren. Und es gibt letztlich eigentlich nur 2 Teile, die wir während dieser Zeit von Paula nicht in der Hand hatten. Das ist das vordere Differential und die Mechanik von der Servolenkung. Alles andere ist durch unsere Hände
gegangen.
Also
ihr kennt euch jetzt, habt euch ganz intensiv kennengelernt, kann man sagen.
Ja.
Ja, okay. Und ihr habt aber auch mal Hilfe bekommen, habe ich gehört, als ihr irgendwie stecken geblieben seid dann, ne?
Ja.
In der Nähe von diesem See, das war wo?
In Kirgisistan.
In Kirgisistan.
Sind wir so tief eingesunken, also steckten Meter tief dann im Schlamm und mussten gucken, wie wir uns wieder freischaufeln. Und es gab kein Bergefahrzeug, nichts und konnten zum Glück...
Das habt ihr dann nicht mehr alleine hingekriegt, genau.
Ja, genau.
ADAC zum Glück war auch nicht vor Ort. Also
momentan nicht, wir haben zwar angerufen, wir haben gesagt, es dauert ein bisschen, bis wir da sind.
Ja, genau.
Nein, wir hatten auch kein Handyempfang dort und so.
Stimmt.
Aber wir hatten sehr, sehr viel Hilfe, sehr herzliche Hilfe von Menschen vor Ort. Auch im Iran, der Motor hat keinen Sprit mehr bekommen, haben sofort ein paar LKWs angehalten, haben geguckt, was macht ihr da, wie können wir euch helfen, haben uns ins Auto eingeladen und gesagt, komm, wir fahren dort vorne, ich kenne da einen Laden, da gibt es Ersatzteile.
Also das ist ja auch eine Sache gewesen, die sich jetzt durch deinen ganzen Bericht durchgezogen hat, diese tolle Hilfsbereitschaft und die Offenheit der Menschen unterwegs, das fand ich echt wahnsinnig beeindruckend. Auch teilweise vielleicht in Ländern, wo man jetzt, wenn man Vorurteile hat, hat ja jeder so ein bisschen teilweise in Ländern, wo man es gar nicht vermutet hätte, auf was für offene Arme ihr gestoßen seid.
Ja.
Ne? Also teilweise wahrscheinlich sogar offener als in Deutschland vielleicht, oder?
Ach, ich weiß gar nicht. Ich glaube, es kommt immer darauf an, wie man auf die Leute zugeht. Und man hat oft ein vorgefertigtes Bild, aber ich glaube, genau diese Offenheit, diese Herzlichkeit kann man in Deutschland auch erleben.
Ja.
Wir waren jetzt halt in vielen anderen Ländern sehr intensiv unterwegs. Und
teilweise aber auch in Ländern, wo man vielleicht denken würde, es ist gefährlich. Ne? Also das fand ich auch.
Wir hatten auch Angst, bevor wir losgefahren sind. Wir wussten nicht, was passiert. Wir wollen durch Iran fahren.
Ja.
Und hatten schon ein komisches Gefühl im Bauch und so ein unangenehmes Kribbeln, dass wir nicht wussten, was passiert in Iran.
Ja, klar.
Und gerade in solchen Ländern sind wir unglaublich dann positiv überrascht worden. Aber auch in Bildern, wo wir schon ein Bild von hatten, die Vereinigten Staaten, USA. Ich habe so ein starkes Bild eigentlich gehabt, geprägt durch Fernsehserien, durch Filme, durch viele Nachrichten auch, dass ich dachte, ich würde wissen, was dort auf uns zukommt. Mhm. Und auch in den USA bin ich extrem überrascht worden. Auch in China, auch in Sudan zum Beispiel. Wir haben ja Sudan durchquert. Wir haben vieles gehört gehabt von Sudan. Wir haben sogar viele, die dort waren, haben berichtet von dieser unglaublichen Herzlichkeit der Sudanesen. Was wir erlebt haben, hat alles in den Schatten gestellt. Wir konnten uns gegen viele Einladungen überhaupt nicht mehr wehren. Wir mussten Einladungen ablehnen, weil wir schon parallel 3-4 verschiedene Einladungen bekommen haben. Und dafür sind wir losgefahren, um die Dinge mit eigenen Augen zu sehen und mal selbst zu erleben, wie es denn wirklich ist.
Ja, das finde ich auch ganz wichtig, weil ich meine, selbst wenn man tolle Dokumentation guckt, sieht man immer nur aus den Augen der Person, die diese Dokumentation gemacht hat. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man wirklich weltweit mit offenen Augen selbst sich einfach mal ein Bild macht.
Wenn es einem wichtig ist,
ja. Ja, wenn man.
Ich glaube, es ist nicht jedermanns Sache. Mhm. Man muss einfach wissen, ist es einem wichtig genug, auch dafür viele Dinge hier aufzugeben.
Ja.
Man verabschiedet sich auch hier. Wir haben uns auch verabschiedet. Wir haben, wie gesagt, wir werden lange unsere Familien nicht sehen, unsere Freunde nicht sehen. Wir haben auch unsere beruflichen Perspektiven erstmal aufgegeben.
Ja.
Und wir wussten nicht, dass es später mal zum, also ich wusste nicht, dass es zu meinem Beruf werden wird, von dieser Reise zu erzählen. Es war mir wichtig genug, loszufahren. Sabine war es auch wichtig genug.
Ja.
Und wir haben uns darauf eingelassen. Und im Nachhinein bin ich sehr, sehr glücklich, dass wir diesen Schritt gegangen sind.
Auf jeden Fall. Und falls euch das jemand nachmachen möchte, was sollte man bei so einer Tour auf jeden Fall dabei haben? Gibt es irgendwas? Muss nichts Materielles sein. Es kann auch nur eine Einstellung sein.
Also, ich glaube, dass ist für jeden ein bisschen anders. Für mich ist das Entscheidende, was mir geholfen hat, mit einer Offenheit rauszugehen. Dass passieren kann, was will. Klar, wir haben geguckt, keine Dummheiten zu machen oder allzu naiv in dumme Situationen zu geraten. Aber wir sind losgefahren und es hätte nichts sein müssen. Es wäre auch in Ordnung gewesen, wenn wir nach 2 Wochen gesagt hätten, wir drehen um. Es ist nicht so wie erwartet. Ich glaube, so ein großes Projekt anzugehen, wir hatten ja diese Idee, vielleicht fahren wir um die Welt oder solange uns das Spaß macht. Und das war die zweite Prämisse, solange es uns Spaß macht und wenn es nach 2 Wochen keine Freude mehr gemacht hätte, wäre es für uns absolut in Ordnung gewesen, umzudrehen.
Ja.
Und auch das, es wäre eine Erfahrung gewesen, wir hätten gemerkt, hey, es ist nicht unser Ding, so lang zu reisen.
Ja, hätte er sagen können.
Und damit wäre es auch in Ordnung gewesen. Zu so einer Reise kann man sich nicht zwingen, da kann man kann auch nicht, ich habe vor kurzem mit einigen Reisejournalisten diskutiert, dass sehr viele auf die Reise eine Art Businessplan mitnehmen und schon sehr, sehr große Erwartungen haben, was aus dieser Reise entstehen kann. Und das verhindert meiner Meinung nach, das macht einiges möglich, das gibt einem eine Aufgabe, aber es ist oft auch ein Hemmnis, weil dann vielleicht diese Erwartungen nicht erfüllt werden und im Nachhinein eine große Enttäuschung da ist, dass man zwar eine schöne Reise hatte, dass aber der Plan, den man hatte, nicht aufgegangen ist.
Ja.
Und das führt zu einer Enttäuschung und das müsste eigentlich nicht sein. Ich bin froh, dass wir so losgefahren sind, wie wir
ohne so einen Druck dahinter.
Ne? Ohne Druck, ohne ja, natürlich mit der Erwartung, Dinge besser kennenzulernen, aber nicht mit einem Zwang oder großen Verpflichtungen.
Und ihr hattet auch nicht so eine To-Do-Liste, wir wollen das sehen, das sehen, das sehen?
Nein.
Also diese Sehenswürdigkeiten abklappern hattet ihr auch nicht, ne?
Gar nicht. Und das hat uns die Möglichkeit gegeben, uns einfach darauf einzulassen.
Ja.
Was passiert? Man trifft ja unglaublich viele Leute auf so einer Reise. Hey, wir waren gerade da, da ist es gerade toll, oder nee, fahrt mal da gerade irgendwie nicht hin, da ist gerade kritisch, aber da könnt ihr schon...
Also, die Flexibilität war dann genau. durchgegeben.
Wir wussten zum Beispiel nie, dass wir nach China fahren werden. Wir wussten nie, dass wir nach Südostasien fahren werden und wir hätten auch nicht gedacht, dass wir die Mongolei durchqueren. Ja. Als wir losgefahren sind, war das so noch gar nicht möglich. Die Grenze hat sich geöffnet, wir konnten von Westen in die Mongolei reinfahren und das hat uns nochmal eine Riesenchance gegeben, dieses unfassbar weite, grenzenlose Land zu erleben und das ist eigentlich absolute...
Alles gut soweit,
ja,
danke schön.
Ja.
Und da diese Freiheit der Mongolei eigentlich im LKW zu erleben, in der Einsamkeit zu stehen, weit und breit kein Mensch und nichts und ja.
Ja, viele, das zeigen viele, die Bilder ja auch ganz toll, ne? Also sehr schön. Und gibt es irgendwie ein Erlebnis, das du nie vergessen wirst? Wahrscheinlich ganz viele, aber gibt es irgendwie eins, was...
Also das ist so ziemlich die schwierigste Frage, die man jemand stellen kann, der gerade 6 Jahre um die Welt gefahren ist. Und natürlich jeder Tag voller Erlebnisse.
Ja.
Aber es gibt sehr, sehr viele Momente, sehr viele Begegnungen mit Menschen, was
das sind die Sachen, diese Begegnungen mit den Menschen, ne? Das kann ich mir auch vorstellen.
Sehr, sehr viel. Wir haben auch im Buch schreiben wir sehr viel über diese Momente der Begegnungen, die oft was ausgelöst haben, die uns oft zum Nachdenken gebracht haben. Wenn wir in eine Situation, die uns ganz besonders bewegt hat, war im Osten der Türkei, wo wir rumgeirrt sind auf der Suche nach einem Nachtplatz und dann kam uns einfach jemand entgegen und hat gesagt, hey, was macht ihr hier? Halt, Moment mal, kommt mal mit, kommt mal in mein Haus, ich lade euch mal zum Tee ein. Und aus dem Tee wurde ein ganzes Abendessen.
Wow.
Und Ismail hat dort gewohnt in seinem kleinen Steinhaus und hat uns aus seinem Leben erzählt, von seinen Tieren und diese Nähe zu spüren und auch diese Offenheit, diese Herzlichkeit, die man dann am eigenen, ja, als Fremder erfährt und merkt, hey, ich komme hier als Fremder her. So mal einen Perspektivwechsel auch zu machen. Da kommt irgend so ein LKW um die Ecke gefahren und Ismail hat sich vor das Auto gestellt und gesagt, hey, ihr zwei, kommt mal mit, ich lade euch zum Essen ein.
Ja.
Und so lernt man sich kennen, kann sich austauschen und diese Offenheit zu erleben. Das war einer dieser Schlüsselmomente dieser Reise, weil zuvor war es eher sehr, sehr anstrengend, war sehr, sehr, ja, wir haben uns so oft so gefragt, was machen wir hier eigentlich? Warum gehen wir diese Unbequemlichkeiten ein? Es ist ja nicht nur immer angenehm, bequem und fantastisch unterwegs zu sein.
Nee, überhaupt nicht, das habe ich ja auch erfahren.
Ja, genau, sondern es sind viele, wie du
ja gerade am Anfang ist ja viel schief gelaufen,
ja,
ne? Das
ja,
ist
ja,
dann
ja,
irgendwie Wintereinbruch haben und was weiß ich, man stecken bleibt, was weiß ich. Also war ja wirklich richtig viel, da hätte ich vielleicht schon abgebrochen.
Ja,
ich weiß es nicht. Also ihr habt euch am Anfang ja auch echt relativ stark doch noch durchgekämpft. Ne?
Ja, genau, weil vieles komplett anders war als erwartet und da... Für mich war das so ein Schlüsselmoment. Du sitzt in so einem kleinen Steinhaus, ein kleiner Ofen brennt neben dir. Du kannst dich überhaupt nicht mit Worten verständigen,
richtig,
aber trotzdem ist eine Verbindung da zu den Leuten und du spürst, es ist, dafür bist du unterwegs, um diese besonderen Einblicke zu kriegen.
Also das ist bestimmt auch was du dann den Hörern, falls sie das auch machen möchten, auf den Weg geben willst. Das ist jetzt nicht dieses bunte Bilderbuch, das alles die ganze Zeit nur toll ist. Also man muss auch harte Zeiten durchmachen und auch
bereit sein. Oder das ist mir persönlich ganz, ganz wichtig und Sabine auch. Das Reisen, oft sieht man ja so ein etwas verklärtes, beschönigtes Zerrbild vom Langzeitreisen.
Ja.
Und es ist nicht jeden Abend Sonnenuntergang hinter der offenen Autotüre und hinten rauscht das Meer und eine sanfte Brise zieht vorbei und man hat einen Cocktail in der Hand und schwingt vielleicht noch in der Hängematte. Nein, das kann es auch sein, aber es ist es nicht jeden Tag, sondern wenn man sich in den 40 Jahre alten Oldtimer setzt und losfährt, der sieht schön aus zum Beispiel, aber
von außen,
ist auch viel, es ist auch sehr, sehr viel Arbeit. Man sitzt jeden Tag 6 bis 8 Stunden im Auto, es lärmt, es ist laut, dann ist wieder was kaputt. Man muss sich jeden einzelnen Tag
einstellen.
Wir haben uns bewusst darauf eingelassen und es gab unglaublich viele schöne, beeindruckende, bemerkenswerte Momente, Begegnungen mit Menschen, unfassbare Landschaften. Gestern habe ich auch erzählt von Südamerika, die Fahrt über den Salar. Man steht zwischen bunten Lagunen, Flamingos stehen vor uns im kaminroten Wasser und im Hintergrund ein Vulkan, oben mit Schnee bedeckt. Ja, das sind Momente, von denen träumt man. Ein Tag später kam ein Schneesturm, wir steckten 3 Tage im Schneesturm fest auf 4600 Meter Höhe, kamen nicht weiter, wussten nicht, kommen wir jemals hier wieder runter.
Gott.
Zum Glück hatten wir ein bisschen Proviant dabei und konnten den Schneesturm oben auf über 4000 Meter aushalten und haben uns dann wenig später wieder weitertasten können, so per Himmelsrichtung dann auf über 5000 Meter hochgefahren. Beeindruckende Landschaften, aber auch gefühlsmäßig
Auf und Abs, ne?
Ein Auf und Ab, und das ist mir persönlich wichtig, nicht ein verklärtes Zerrbild abzugeben, sondern
keine Instagram-Welt zu erschaffen, sondern ja.
Ja, ich möchte einfach ehrlich sein, dass Reisen ein emotionales Auf und Ab ist, wenn man lange
unterwegs. Wenn man richtig reist, ja. Also man wirklich lange Zeit unterwegs ist mit wenig Mitteln vielleicht, mit so einem alten Auto. Ja.
Und dass man auch Ängste hat. Wir schreiben auch im Buch immer wieder über die Momente, wo wir selber Angst hatten, wo wir uns nicht wohl gefühlt haben, wo wir nicht wussten, was wird passieren, kommen wir hier wieder raus, was passiert in den nächsten Stunden.
Ja.
Eine Gruppe Menschen steht bewaffnet vor dem Auto und klopft an der Tür und du machst die Tür auf und du weißt nicht, was passiert jetzt.
Ja.
Oder in der Turkana-Wüste, die wir durchfahren haben, blockieren drei junge Männer mit Maschinengewehren den Weg, umwickelt mit Patronengürteln, und du bist in der Einsamkeit und weißt nicht, was wird passieren. Wie geht diese Situation jetzt eigentlich aus?
Oh Gott.
Und das ist, wie, glaube ich, jeder nachvollziehen kann, erstmal kein super angenehmes Gefühl. Und ob da Sonnenuntergang gerade ist oder nicht. Und,
das bringt dann auch nicht.
Und der Wind leise weht und die Blätter, na gut, in der Wüste gibt es keine Blätter, aber das sind Dinge, die bewegen einen.
Das ist ja spannender als jeder Krimi, ne? Weil es einfach echt ist. Richtig gut. Ja, ich glaube, wenn ihr jetzt richtig auf den Geschmack gekommen seid, dann solltet ihr euch unbedingt das Buch beschaffen von Thomas und Sabine. Magst du nochmal sagen, wie das heißt?
Ja, wenn ihr Lust habt, blättert mal rein. 6 Jahre Weltumrundung, da schreiben wir ja über all die Jahre unterwegs, wie wir diese 54 Länder durchquert haben. Immer abwechselnd aus Sabines und aus meiner Perspektive, wie es uns so ging von den Begegnungen, von diesen Momenten der Reise, die uns besonders bewegt haben während dieser Zeit.
Ist erschienen im Malik Verlag.
Im Pieper Malik Verlag, ist überall erhältlich, auch bei uns auf der Webseite auf abseitsreisen.de. Da könnt ihr es auch bestellen. Wenn ihr es dort bestellt, kriegt ihr auch noch eine Postkarte mit dazu. Und wenn ihr wollt, kann man es euch auch signieren. Gibt es aber auch überall im Buchhandel.
Aber auf eurer Webseite findet man auch noch viele tolle Tipps darüber hinaus. Also was man jetzt, wenn man selbst eine Tour machen möchte, plant und so weiter.
Ja, wir haben gemerkt, die Informationen auf der Reise sind ganz, ganz wichtig. Wir haben sehr viel Zeit verwendet, diese Informationen zu sammeln. Und wir wollten es anderen vielleicht ein bisschen leichter machen und haben auf der Webseite viele Infos zusammengestellt, wie es ist, mit dem eigenen Auto loszuziehen, welche Papiere braucht man an der Grenze, welche Versicherung brauche ich, wenn ich nach Turkmenistan einreise.
Ja, auch nicht unwichtig, genau.
Das haben wir auf Abseitsreisen zusammengestellt und da sind auch die Termine für die Vorträge.
Genau, die Vorträge, da wollte ich jetzt auch noch drauf kommen, die laufen noch bis wann genau?
Ich bin in vielen Städten Deutschlands.
Sogar noch bis April, oder?
Bis April,
genau. Ja, also ich habe mir einen angeguckt, ich kann es euch wirklich wärmstens ans Herz legen, ist super spannend, lohnt sich absolut. Ist nicht, stellt euch nicht vor, wie so ein langweiligen Dia-Vortrag, ist was ganz anderes. Also es packt euch wirklich die Abenteuerlust und es ist wahnsinnig spannend. Also ja. So, das war's von uns. Wir hoffen, ihr seid jetzt auf den Geschmack gekommen und schön, dass ihr dabei wart. Danke an dich, Thomas.
Gerne.
Und wir sind gespannt, was du noch in nächster Zeit von mir hören lässt. Ja.
Podcast?
Ja, mache ich auch.
Gut. Vielleicht kriegen wir es zusammen sogar noch besser hin. Performance, Audioqualität, Storytelling. Mit einer Beratung der Podcastfabrik optimieren wir deinen Unternehmenspodcast. Hol dir jetzt den professionellen Support und bring deinen Podcast auf ein neues Level. Klingt gut? Dann lass von dir hören. Die Podcastfabrik. Bielefeld 3x5 110 und podcastfabrik.de.